Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga Hartmann?
Ich bin heute Morgen in meine Wohnung gekommen. Es waren sehr leidenschaftliche italienische Töne zu hören aus der Bluetooth-Box, nicht aus deinem Handy, glaube ich. Es war fantastische Musik, die hier lief. Es gab ein wunderschönes Licht, was auf meine Küche einschien. Und vor mir stand dann heute Morgen Graciella in Schürze wie eine italienische Mama. Ich hätte es mir nicht bilderbuchmäßiger vorstellen können heute Morgen. Und ich glaube, genau das ist es, wenn manche Leute in Italien waren und gewisse Geschmäcker dort finden und nie wieder nachahmen können. Dieses Gefühl von diesem kompletten, das Komplettpaket. Das war heute Morgen, kam ich in die Küche und es war einfach da. Hallo, liebe Graciella. Es ist sehr, sehr schön, dich dabei zu haben.
Buongiorno.
Wie geht's dir? Alles klar?
Mir geht fantastisch in deine Küche.
Das ist wirklich, also du passt ja auch hervorragend rein. Das ist ein schönes Bild gewesen.
Ich fühle mich wie zu Hause. Das Vintage-Retro-Mischung mit der modernen Küchentechnik finde ich toll. Und Sonnenschein.
Ich war schon beim letzten Mal in deiner Küche und mir haben auch einige Sachen sehr gut gefallen. Ich glaube, das sind einige Parallelen. Deswegen hat mir auch der Herd, der war so fantastisch. Weißt du noch, ich habe da, glaube ich, eine halbe Stunde davor gestanden und fand diesen Herd so toll. Und du wolltest ihn extra
anmachen. Wie
schwer ja, ist. Ja, ich weiß nicht, wo du das her hast. Aber das ist ja genauso wie hier. Das ist ja, hat ein Freund von mir in einer alten Galerie gefunden und hat das quasi ausgehöhlt. Also hinten, das ist ja alles hier so, wie es ist. Und hat hinten quasi was angebaut und hat Gasflaschen hinten reingebaut, oben ausgeschnitten. Das ist ja alles so zusammengebaut, aber diese Fassade hat er in einer alten Galerie gefunden. Das fand ich so toll, oder?
Das ist Basteln für euch, ne?
Ja, also ja.
Alles zusammenbringen. Finde ich toll, diese Mischung, Mustermix. Nein, toll, toll. Alles ist super schön.
Und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen da draußen, falls wir zwischendurch schmatzen. Das ist so ein bisschen auch Teil des Podcasts geworden oder sollte sein, denn wir treffen uns hier gerade am frühen Morgen und wir haben bald noch nichts gegessen. Und ich war jetzt gerade hier im Wedding auf einem Wochenmarkt, der, ich würde sagen, rein türkische Händler hat und arabisch-türkische Speisen. Göslime, bedien dich bitte zwischendurch,
ja,
wenn du Hunger hast, dann sind hier Weinblätter, Sammer. Du hast hier einen Safran, Frischkäse. Ich habe hier nochmal, oh, das ist sehr lecker, Walnusskäse, irgendwie so. Ich habe alles probiert vorher.
Das ist ein bisschen scharf, habe ich auch genascht.
Hast du schon probiert?
Ja, war wunderschön.
Ist sehr lecker. Und Anton hat uns hier zwei, drei genommen von diesen eingelegten Tomaten. Ich bin mir nicht sicher, aber
da muss ich probieren.
Du musst auf jeden Fall probieren. Heute ist der Tag des Probierens. Ich muss auch probieren.
Das Naschen.
Ja.
Ich finde Naschen so geil.
Ja, es ist ein bisschen verloren gegangen, ne? Also ich finde, es ist gerade wieder gekommen. Also dieses Sharing, pardon, das ist, also meine Eltern beispielsweise, die würden das nicht wollen, die würden nicht sagen, wir stellen alles in die Mitte und wir machen das so, ne? Aber mittlerweile in jedem Restaurant, oder das gehört dazu zum Ton, ich bestelle ganz gern die ganze Karte und alle teilen sich das. Das kommt gerade wieder, ne?
Es gibt in München auch so eine sehr gute österreichische Restaurant. Die sehr, also österreichische Mama-Küche könnte auch schon klassisch erste, zweite, dritte Gerichte nicht teilen. Mhm. Aber dort kannst du auch gemischte Teller aus der Küche bekommen. Ist es immer Mama-Küche?
Aber österreichische Mama-Küche?
Ja, es ist hervorragend. Wenn du kommst nach München,
Was gehört da dazu? Also wenn ich jetzt
ja, von Backhändel bis
oh,
ein,
liebe ich.
Bis ein, die Mutter von einer von den Jungs
ja.
Macht den Kürbiskernöl und das ist richtig grün, also das aromatisch, köstlich.
Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe ein Kürbissuppenrezept und ich packe obendrauf noch Kürbiskerne geröstet und noch dieses steirische Kürbiskernöl.
Also, hast du selber gemacht?
Nein, kann ich nicht. Aber der Geschmack von gutem Kürbiskernöl, das ist die Macht. Das ist die absolute Macht.
Und die Farbe. Viele, die du kaufst, ist es so wie Automotoröl.
Braun, genau.
Braun.
Aber es muss grün sein.
Ja, es muss grün. Mhm. Aber hervorragend. Also da muss noch ein Grund, damit du wieder nach München kommst.
Also das ist ein Österreicher in München. Weil ich habe das Gefühl, ich mache das beste Backhändel der Welt.
Schauen wir mal.
Habe ich noch nie geteilt. Weil es ist so mein Rezept. Und alle immer, wenn ich kommen soll, dann wollen die von mir, dass ich Backhandel machen. Immer Backhandel. Es gibt mein Profilbild auf Instagram, ist, wie ich in der Schürze dastehe mit so einem Chicken-Hut und ich mache Backhandel. Die Hochzeit von meinem Bruder habe ich gemacht, eine Riesenportion Backhandel. Ich mache immer Backhandel. Und ich suche da draußen noch das perfekte Backhandle, um besser zu werden. Aber ich habe noch keins gefunden. Vielleicht ist es das.
Schauen wir mal. Aber du bist kein Österreicher.
Nee.
Wo bist du geboren?
In Deutschland. Ich bin aus der Region Frankfurt, Darmstadt. Aber ich weiß es auch nicht, wo das herkam. Ich glaube, ich habe das von der letzten Station von Bittler Buu, von André Rickert. Das ist der Sous-Chef gewesen von Juan Amador. Er hat einen Stern gekocht in Frankfurt und der hat wirklich perfektioniert, sehr günstig zu kochen, aber auf dem Punkt. Also er hat Sterne gekocht, aber der hat sehr, sehr günstig gekocht und ich habe mir viel bei dem abgeschaut. Und der hat auch einen fantastischen Backhandle gemacht und ich habe das immer weiterentwickelt. Welche Buttermilch, wie lange einlegen, wie viele Tage vorher.
Ich glaube, liegt auch das erste Punkt ist die Qualität des Fleisches, ne? Weil bei dem zum Beispiel, egal ob Keule, Oberkeule, Unterkeule oder Brust,
ja,
war richtig saftig.
Aber was würdest du eher nehmen für Fleisch? Keule, ne? Oder?
Ja, oder eine gute Händel wie der, wie die genommen haben. Weil Brust auf die gleiche, entweder ist es andere Garzeit, da weiß es nicht,
ja,
war nicht in der Küche, aber sonst war saftig alles gleich.
Ja.
Das glaube ich, ist eine wichtige Sache.
Absolut, aber ich meine, ich habe schon oft da draußen Hähnchen bestellt, weil ich mag Hähnchen sehr, sehr gerne. Es, glaub, wenn ich auf irgendein Fleisch nicht verzichten könnte, wäre es, glaube ich, Hühnchen. Und da draußen gibt es zu viele, die es schlecht zubereiten, sprich, dass du ein trockenes Hühnchen bekommst, das geht sehr, sehr schnell. Ne?
Nicht nur zubereiten, so schlecht kaufen, weil es gibt in der Hähnchen- und der Geflügelwelt,
ja,
viele, viele nicht gute Sachen, entweder sind künstlich, ja, oder falsch behandelt. Tiere, das ist ein Thema, ne?
Schlechte Aufzucht etc. Ja. Ne? Aber das hat mir gestern erst das Thema, wir waren ja, du bist jetzt schon seit, die Zeit, die verfliegt so sehr, ne? Das ist, du bist vorgestern gekommen, vorgestern?
Ich bin am Donnerstag gekommen.
Dieser Podcast ist zeitlos. Wir wissen nicht, zu welcher Zeit das hier spielt. Es könnte vor Weihnachten sein, nach Weihnachten ist vielleicht schon Ostern. Wir wissen es nicht. Das hat
Aber du weißt, wenn man so schönes Zeit verbringt, für mich selber geht nicht so schnell. Ich genieße jede Sekunde, jede Minute. Oh. Deswegen denke ich, dass ich hier schon eine Woche bin.
Ja?
Ja, und es ist eigentlich nur 2 Tage.
Es zieht sich ewig die Zeit mit mir, ne? Es
und geht wir kaum haben vorbei. Volle Programme. Immer essen, trinken, feiern,
ja,
nette Leute kennenlernen.
Das stimmt, innerhalb von kürzer Zeit. Wir hatten jetzt gerade eine schöne Party gefeiert. Die erste Brot mit Ei, Friends and Family Party, das es hoffentlich noch viel, viel öfter gibt. Und gestern hatten wir noch mal ein Essen bei Anton Behnke, waren wir eingeladen. Da gab es russische Küche, viel russisch, fand ich
geil,
auch toll.
Das war geil.
Ich finde, es ist eine Küche, die ist so vernachlässigt, leider. Ich habe in den letzten 2 Jahren nur 2-mal die Chance gehabt, russisch zu kochen, zu essen. Und das war jedes Mal die absolute Macht. Und wir hatten das Thema Ernährung und Einkauf. Und jetzt, ich bin ja in deinem Laden gewesen, im Alimentari ausgesprochen, oder?
Doch, Alimentari da Graciela.
Da Graciela. Und wenn du da reingehst, das ist ja so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Das ist ja, du kannst ja Stunden da drin verbringen und findest immer wieder irgendwas Neues. Die Verpackungen sind alle wunderschön und es sieht alles, es ist bunt, es ist eine Reizüberflutung, aber eine angenehme Reizüberflutung und du kannst da drin sein und dich komplett verlieren. Also es ist jetzt mal eine Frage, wenn du jetzt einkaufen gehst, wo kriegst du denn diese ganzen Sachen her?
Ich kuratiere meine Produkte und hast du sehr gut definiert, es ist Wunderland, aber Wunderland für mich, wenn ich gehe jeden Tag rein, da muss so wie mein Planet sein, wie meine Welt. Ich bin rein Grafikerin, kreativ im Werbungsbereich, bedeutet...
Unter anderem, du warst auch Näherin, oder?
Ich habe Musiktherapie gelernt. Bedeutet Psychologie, Anatomie musste ich lernen in Buenos Aires. Und dann habe ich mich entschieden für Grafik, weil ich konnte auszeichnen. Natürlich jetzt, man nimmt nie einen Bleistift, sehr wenig.
Alles
aber
digital,
ich komme auf den Zeit, wo du skizzierst, ich liebe Layout. Ich liebe diese raff gemischte, geklebte Zeug.
Mhm.
Und so gestalte ich meine Laden. Wenn jemand kommt, natürlich lege ich sehr viel Wert an eine Beratung. Frage ich, weil die Leute kommen und sagen, ach, ich brauche ein Packung Nudeln. Und dann sage ich, ja, Nudeln, Moment, für was? Ich für mittags alleine, ich für abends mit Begleitung, ist auf der Terrasse, ist draußen, ist drinnen. Und dann
also die brauche, Pasta für jeden Anlass.
Ja, man sagt das in Italien, jeden Ragout hat seine Pasta oder umgekehrt. Ja. Mhm. Und es gibt in der Welt von der Pasta nicht nur Spaghetti oder Penne, es gibt tausend und noch mehr tausend und tausend, weil die Italiener fast das gleiche Nudelform, machst du ein paar Kilometer, bist du in einer anderen Region, heißt man anderes.
Du weißt, dass es sehr, sehr schwer zu verstehen ist für, ich finde, die Deutschen und vor allem die, also es ist lustig, weil dieses Thema, das hatte ich gerade erst. Und ich habe letztens eine Bolognese gekocht. Und wenn wir hier aufwachsen mit Bolognese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, dann ist es meistens Spaghetti Bolognese, weil das ist auf jeder Kinderkarte ist Spaghetti Bolognese drauf, das lieben die Kinder. Also das ist ein Gericht, das kannst du immer kochen, die Leute lieben das. So, jetzt habe ich letztens meine perfekte Bolognese gekocht, aber halt die deutsche Variante davon. Ich weiß, ich bin ja natürlich ausgebildet, ich weiß, dass in Bologna die Bolognese ganz anders gekocht wird, aber ich dachte, dass die Deutschen das gar nicht wollen, also mit Milch oder mit verschiedenen Fleischstücken. Und das deswegen habe ich die deutsche Bolognese gekocht. So, jetzt gab es aber...
Was war mit Ketchup?
Nein. Schon wunderschön. Ganz normalen Soßenansatz. Sprich, ich habe mit Hackfleisch gemischt. Und ich habe das Ganze schön einkochen lassen. Und am Ende mit Spaghetti und Parmesan serviert. Basilikum dazu. Und schön eingekocht. Aber es natürlich hat nichts mit dem Ragout Bologna zu tun. Also da kommt ja vor allem auch Milch rein und
Beginnen wir schon von den Fleischmischungen. Aber ich finde und man kann finden in Italien verschiedene Rezepturen. Es gibt ein Getrag in das Buch.
Genau, das ist dieses festgeschriebene Patent auf Bolognese.
Genau.
Aber das machen ja nicht alle ItalienerInnen da draußen, oder?
Nee, es gibt Leute, die machen mit Wein, ich mache ohne Wein. Was wichtig ist für mich, die Tomaten, die du nimmst, weil durch das Langkochen, ich koche meine Bolognese zwischen 6 oder 8 Stunden.
Okay.
Und diese Tomaten, besonders wenn Wintertomaten sind, so wie ich nehme, durch das Langkochen kommt das ganze Zucker aus den Früchten. Bedeutet, du brauchst keinen Zucker, also wie viele in Europa nehmen zu kochen.
Das ist richtig.
Es ist immer interessant. Zum Beispiel heißt Ragout, heißt Bolognese, heißt Sugo. Es gibt so viele zu diskutieren oder zu lernen. Die Napoletaner sagen, den Ragout, den Napoli-Ragout, das ist auch mit Fleisch, aber mit Stücke Fleisch.
Also mit gröberen, so ein bisschen wie bei
Genau, Gulasch. Dann ein Stück Schwein mit Knochen, ein Stück Schwein ohne Knochen, ein Stück Ossobuco kann auch da reingehen. Da kommen Rindrouladen, sehr interessant, weil auch dort waren die Franzosen. Da haben so eine, auch die Sarazene, die von Sizilien nach Neapel gekommen sind, haben eine Roulade, die machen
also Sarazene
waren die Nordafrikaner.
Ja.
Dann diese Roulade machst du ohne Senf natürlich, machst du mit Rosinen, da kommt diese
die
arabische Geschmack, Pinienkernen, Prezzemolo, was ist Prezzemolo auf Deutsch? Petersilie, und gehackte Petersilie und ein bisschen geriebene, kannst du die Ricotta Salata,
für dich?
Ja, danke, Espresso und diese Zeit. Ist wichtig bei mir.
Wie gesagt, es ist zeitlos. Der Podcast, wir wissen nicht, ob es morgens ist oder nicht.
Nee. Man muss nur genießen.
Und das heißt quasi, in jeder, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Man kann sich, wenn man das jetzt öffentlich macht, die Rezeptur auf Social Media, TikTok oder Instagram, dann tritt man so oder so immer in ein Fettnäpfchen. Sprich, ich habe es nicht erwartet, weil ich mache den Leuten eine Freude, weil die Deutschen ihre deutsche Bolognese haben wollen. Und es kamen so viele Menschen da draus, die meinen, das ist keine Bolognese. Jeder Italiener würde dich dafür steinigen. Ne? Aber es kam kein Italiener kam auf mich zu. Es waren nur die Deutschen, die gesagt haben, das geht so nicht. Aber das ist die Frage. Ist es so ein bisschen der Wandel? Weil wenn du guckst, wie meine Eltern italienisches Essen erfahren haben, das war ein Spaghetti Bolognese, das war eine Lasagne, Das war höchstens mal ein Saltimbocca à la Romana. Mhm. Das gab's, es gibt so festgeschriebene Gerichte, das kennen die Deutschen. Und die wollen auch diese Penne Spaghetti. Und auf einmal kommt so eine Art Wandel und die Leute, die wissen, Burrata ist schon seit einer Zeit lang ein Thema. Ne? Die Leute, das ist aber keine Burrata, das ist Büffelmozzarella, bla bla bla.
Oder ist es Stracciatella? Oder
die wissen auf einmal, was hier los ist. Ist das gut, ist das schlecht? Also das ist ja eigentlich schön, oder nicht?
Man muss loslassen. Ich denke, diese Kulturen, die sich verbinden. Ja. Guck mal, haben wir auch heute gesprochen über Vietnam gemischt mit Frankreich in der Indochina-Zeit. Ja. Und was geblieben ist, macht heute, dass viele Deutsche schätzen eine Banh Mi. Also das Baguette-Belegte.
Viele verwundern sich, wenn sie darüber gehen und sie sehen, dass überall Baguettes angeboten werden, die irgendwie toll belegt sind und vergessen das. Hier in Berlin hast du eine fantastische vietnamesische Küche durch die DDR, weil viele Vietnamesen hier rübergekommen sind, zu Kriegszeiten. Ja. Ne? Leute wissen nicht, warum sind hier so viele gute vietnamesische Restaurants. Das ist Geschichte. Oftmals vergessen.
Ich habe ein Problem ein bisschen mit dem Fusion Food. Also wenn bewusst zwei Kulturen mix. Also ich bin sehr traditional, bin ich immer noch eine Mama. konservativ, weil wenn diese Kulturen überlappen oder mischen oder mix sich per alleine, ja, weil die Menschen sich bewegen haben. Das finde ich normal.
Ja.
Aber ich habe wirklich Probleme, wenn du zum Beispiel jetzt auf deine Gözleme eine kreolische Koriander-Mango-Salsa gemacht hättest. Mhm. Mhm. Ich glaube, ist es gegen das Normalität. Also ist nur meine Meinung. Ne?
Wie fandest du die eigentlich eine der gängigsten Fusion-Küchen, die wir vorgestern hatten? Wir waren im Lila-Essen in Berlin. Das ist, ich glaube, er ist Peruaner, viele Argentinier auch im Team und er mixt es aber mit der japanischen Küche. Und ich finde die peruanische Küche und die japanische sehr ähnlich.
Sashimi, aber das ist normal, weil das ist die Nikkei-Küche.
Nikkei-Küche, ja.
Genau, das ist, du hast mir geklärt und ich war nicht so bewusst, warum. Aber ja, natürlich, es gibt nur ein Stück Wasser zwischen beiden Kulturen. Mhm. Und irgendwann sind zusammengekommen, aber das ist schon alt, also Nikkei-Küche ist es nicht von ein paar Jahren.
Nee.
Und das fand ich wirklich sehr gut. Also diese Mais Tostado mit dem Koriander oder fantastisch.
Aber alles immer nur so seicht. Ich meine, wir hatten viele dabei, die essen gar kein Koriander und die haben nicht gemerkt, dass Koriander drin war.
Aber es ist dezent.
Exakt.
Dezent. Das war dann ein paar Pünktchen.
Und das funktioniert. Und die Leute haben ganz oft Angst da draußen vor Koriander. Ich weiß, dass wenn ich irgendwas mit Koriander mache als Rezeptur, dann kommen manchmal Kommentare, wieso schmeißt du denn das ganze Gericht nicht einfach in den Müll? Weil sie einfach keine Lust auf Koriander haben, weil es gibt ja so ein Gen angeblich.
Ein Enzym fällt die Menschen, ne? Die nehmen als Seife.
Exakt, genau. Ja, ich glaube, man kann nichts dafür, man kann es nicht lernen, aber man kann Koriander auch dezent einsetzen. Das haben wir vorgestern nochmal gemerkt, fand ich.
Aber alles war sehr dezent bei er. Also da hatte alles so wie eine filigrane, nicht Betonung. Würden die Vietnamesen sagen, an Yin und Yang.
Ja.
Bedeutet schön alles harmonisch.
Ja, absolut.
Sehr gute Küche, muss ich sagen. Aber apropos sehr gute Küche, hast du die
Tomaten probiert?
Anton Tomaten.
Ich habe da oben noch ein Glas. Da habe ich auch das Tomatenglas draufgestellt. Ich muss kurz holen. Mhm. Das habe ich zufällig gemacht. Ich habe es nicht mehr verstanden.
Ach, hast du auch selber gemacht?
Ja, das ist lustig, weil ich habe Kirschtomaten fermentiert oder eingelegt.
Kann ich probieren, deine Tomaten?
Genau, und die schmecken, ich habe nämlich noch nie Ketchup gegessen, aber die schmecken
nach Ketchup.
Und ich finde, die schmecken auch ein bisschen nach Ketchup, ne?
Und wie? Passiert, also Ketchup-Basis ist auch Tomaten, oder?
Ja, viel Zucker.
Säure.
Aber ich habe ein Rezept für Ketchup, da ist sehr viel Apfel drin.
Sehr interessant.
Weil die ist aber auch schon ein bisschen.
Man schon merkt schon der alte, eingeleckte Geschmack, aber ich finde gut. Also
ich würde auch.
Was würdest du mit sowas? Ich würde nicht wegschmeißen.
Nee, nochmal aufkochen.
Eine
fürs
Vinaigrette.
Nächste. Beispielsweise.
Vinaigrette zum Beispiel.
Oder immer weiter benutzen, das kippt ja nicht. Das ist hervorragend. Aber das Glas, kann man eigentlich nachschauen, wie alt das ist, weil ich habe ein Video, wo ich Sachen fermentiere, das ist im letzten Jahr entstanden.
Ich liebe diese Schrankgeschichte oder Speisekammergeschichte, weil du ein Glas da verloren vergessen. Ja. Und dann nochmal nimmst du, bringst dir die letzten Jahre Erinnerung.
Das ist sehr verloren gegangen, das Ganze. Und das ist aber gerade wieder en vogue, sprich Sachen haltbar machen, Sachen in Gläser füllen und für den Winter vorbereiten.
Aber viel ist diese Angst von der MHD, ne? Von der Nachhaltigkeit, also wie
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Genau, das wollte ich sagen.
Das ist, wenn ich irgendwas koche beispielsweise, die ersten Kommentare oder die Fragen sind, wie lange ist es haltbar? Und das finde ich ein bisschen schade, weil jeder Mensch hat doch ein Bewusstsein dafür, wenn etwas schlecht ist. Wenn etwas bitzelt auf der Zunge, wenn etwas riecht, dann muss auch dein vernünftiger Menschenverstand dir sagen, dass es schlecht ist.
Ja, das finde ich. Guck mal, es gibt auch andere Sachen. Jetzt sehe ich, dass du hast auch Salzzitronen selber gemacht.
Das ist tatsächlich, das ist Fake.
Was?
Also ich weiß,
von hier sehe ich Salzzitronen.
Ja, genau. Ich wollte Zitronen, sind haltbarer, wenn man die in Wasser legt und dann zumacht. Aber ich habe die dann vergessen.
Und die sind nicht schon aufmachen.
Und ich will die einfach nicht mehr aufmachen, aber ich weiß genau, das sieht auch schön aus, ne? Also kann man so lassen. Ich finde es dekorativ.
Aber machst du dann Salzzitronen?
Ja, kann ich machen, theoretisch.
Wollte ich dir über diese verlorene, vergessene Zutaten in eine Speisekammer. Die Marokkaner haben nicht nur die Salzzitronen, sondern haben Smeg. Smeg?
Das sagt mir was.
Smeg. S-M, also wie Smeg, aber mal andere.
Also.
Und das ist eine Butter? Ja. Sogar, du kannst, man schreibt S-E-M-E-N, Smen, ohne G. Mhm. Und das ist eine Butter, so wie eine Ghee bei den Inder, aber du kannst erben, die Familie lassen in eine Amphore, in eine Terrakotta, immer diese Butter. Eigentlich schmeckt so, wie du Butter mit Oregano, mit ein bisschen Gorgonzola isst.
Nee, das habe ich doch noch nie gehört.
Ah, geil,
das
geil.
Also das
geil.
Ist immer noch typisch, dass man das macht?
Immer noch. Du kannst, wenn du gehst durch die Medina in Marrakesch, du siehst auch so, dass die Leute laufen, wie viele Jahre her, mit einer Terrakotta Amphoren.
Das ist nicht nur viele Jahre her, das ist 2000 Jahre her.
Und kaufen Fleisch, natürlich Lamm, Salzzitronen, bei den anderen Stensmen und so machen das Ganze und Gemüse.
Weil die packen doch nicht alles da in diese eine Amphore.
Und da heißt Tangier, nicht Tajin, sonst Tangier. Und dann gehst du, schließt man mit einem Lederstück, heute auch mit einem Backpapier, gehst du in die Amam. Unter den Asche unten lässt du deine Tangier, bekommst du so eine Münze mit einer Nummer und kommst du Nachmittag, holst du dich dein Abendessen. Was für eine herrliche, geile Geschichte.
Hä, ich verstehe das nicht ganz. Du packst dir quasi, du hast jetzt eine Amphore.
Ja.
Und da packst du alles an Essen rein, was du magst. Und es ist ja wie dieses, es gibt ja oftmals diese Kulturen, die so ein Loch graben. In Neuseeland immer
auch. Ja, Barbacoa ist auch unterirdisch.
Argentinien,
ja,
ne?
Ja.
Und dann machst du quasi auf Glut, buddelst es ein und lässt es mal 3-4 Stunden ziehen oder länger und dann holst du es wieder raus und hast alles gegart. So quasi? Aber
so, ja. Also eigentlich so kochen brauchst du nur eine Wärmequelle.
Ja.
Egal wie du, mit deinem Föhn könntest du eine Spiegelei aufmachen.
Theoretisch, ja. Das ist quasi wie Raclette. Also was wir immer machen, nur halt auf marokkanisch so ein bisschen. Ist das wirklich? Also
ist es mehr so eine Barbacoa, weil du lässt unten die Asche, du weißt, eine Amam kocht man unten.
Ja.
Du hast so eine Wasserquelle sozusagen, aber unten ist das, wo du immer Holzkohle reinmachst, also in die alte Amam.
Ja.
Und da in diese Asche, die Leute hatten schon damals den Tangier, ich habe aber selber gemacht, weil ich war schon ein bisschen skeptisch, ob wirklich noch gibt's. Es gibt Leute, die immer noch diese Tradition behalten haben. Die Leute sind auf dem Weg zum Arbeit, durch den Medina, mit diese Amphoren, haben gefühlt, geschlossen, in den Amman gegangen, unter die Asche gelassen, gearbeitet und auf den Rückweg nach Hause haben die Tangier das Abendessen geholt.
Du bist ja sicher, das gibt's heute immer noch?
Ja.
Also das interessant finde ich sehr, sehr spannend.
Das ist ein Erlebnis.
Mein Notizblock. Ich muss mir sofort Notizen machen.
Ist ein Erlebnis zu machen. Ich hatte das Marokko-Besuch. 2015 habe ich das gemacht. Wenn du gehst in meine YouTube als Kokarasche, nicht als, jetzt bin ich italienische Mama, aber dann vorher war ich Mama überall, yeah, habe ich das Erfahrung gemacht, weil ist es herrlich, durch das ganze 8 Stunden in diese Terrakotta-Gefäße und unter der Asche, das Fleisch ist zart. Also wahnsinnig gut. Empfehle ich für jeden, die nach Marokko geht.
Und du hast ein Video dazu auf YouTube?
Ja.
Ich meine, an der Stelle, Leute, falls ihr Graciela Cucchiara.
Sehr gut.
Wirklich?
Ja, so wie yes, mit K geschrieben.
Hallo. Noch nicht folgt, noch nicht kanntet oder kennt, dann ist es jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo ihr mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen solltet oder auf YouTube. Machst du auf YouTube noch aktiv Sachen?
Ah, da muss ich machen, ne? Nee. Ich habe viel gemacht während der Kochkarasche-Zeit, aber kein Mensch hat mir verfolgt. Aber warum? Weil ich natürlich nicht gepusht hatte meine Videos. Ich war überall in Mexiko, in Vietnam, in Indien, in Marokko.
Du hast überall Videos gemacht?
Ja, weil warum? Ich finde geil, diese Kultur so vermitteln. Aber meine Schuld, dass ich die nicht kommuniziert habe, deswegen kann man noch sehen unter dem Kanal die Kochgarage, was ich vorher hatte, ne?
Die was?
Die Kochgarage.
Die Kochgarage?
Ja.
Ich habe gerade Cucaracha irgendwie sowas verstanden. Aber
ja, Cucaracha. Die Kochgarage. Warum?
Weil ich habe das auch noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass du.
Nein, das hast. Ist meine vor der Pandemie.
Der Geheimkanal. Ne?
Vor der Pandemie-Geschichte. Das hatte ich gefunden nach meiner zweiten Scheidung. Eine Garage von einer Käserei. Es ist immer die gleiche Location, wo du jetzt die Alimentari da Graciela gesehen habe. Es ist nur diese Halle gegenüber.
Ja.
So habe ich begonnen. Begonnen mit Kochevents, mit Teambildung. Also da gab es noch nicht eine Kochevents damals. Und per Zufall hatte ich eine Gruppe von einer Unternehmer und da haben wir zusammen gekocht. Und wie geil ist es, wenn es zwischen Kollegen und Freunden zusammenkocht, man?
Das ist absolut Schönste. Also das, was ich hier erschaffen will, das ist ja genau mein Traum, dass hier quasi ein Studio entsteht, wo kulinarische Faszination aufeinandertreffen und man gemeinsam kochen kann. Aber jetzt überlege ich gerade, weil, also ich habe dich das erste Mal gesehen. Und zwar habe ich mich für The Taste angemeldet. Und ich habe dann gedacht, und ich habe noch nie eine Folge der Taste geguckt, weil die Leute meinten, du geh da hin. Und ich habe es noch nie geguckt, nur so nebenbei. Aber ich wusste, die Folgen gehen 3 Stunden, das ist mir zu lang. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir Staffel 1 bis Staffel 7, war das, glaube ich, oder Staffel 8, komplett durchgeguckt. Alle Folgen. Und du bist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel, warst du schon dabei.
In der ersten Staffel.
Das also war vor, der zehn, erste, vor ja. 10 Jahren.
2013.
2013 ja. Oder 2012, ich weiß gar nicht.
Ja, was. 2013.
2013 warst du dabei und du bist im Team Melzer, ist ja nicht mehr dabei, du warst im Team Melzer und hast ja ganz fantastisch gekocht, aber du bist, wenn du kochst, du bist ja keine gelernte Köchin. Du hast ja nicht gelernt, wie jetzt Tim Melzer oder du hast ja nicht diese typischen Wege gemacht. So, du kochst ja sehr nach Gefühl und ohne Waage und es ist sehr schwer für jemanden, der quasi ewig lang das irgendwie gelernt hat in der Schule oder irgendwie diese typischen Abläufe, zu sagen, Graciela, Soßenansatz A, B, C und jetzt machst du das und du sagst einfach, nee, so schmeckt mir das, so mache ich das.
Ja, ich bin keine gelernte Köchin, ja. Bedeutet, ich kann nicht wiegen, also ich weiß ungefähr, was man braucht an Salz oder an Mehl. Aber das Schwierige bei der Taste war nicht nur das. Ich konnte auch, du arbeitest oder kochst du auch ohne Wiegen, musst du nicht wiegen. Aber das Schwierige war diese kleine Löffel. Ich koche große Menge Schale und wenn etwas bleibt in der Küche, in der Kühlschrank, noch besser, Tag später oder die Reste schmecken besser einen Tag später. Und das ist meine Politik. Und das alles konzentriert auf den Löffel war nicht einfach. Wobei finde ich geil, weil du gibst deine Gaumen nur eine Möglichkeit zu schmecken.
Ja.
Ist das gleiche wie bei diese Korianderpuntchen bei Lila. Das war wirklich eine Löffel für den Taste.
Du hast vorhin gesagt, der musste den Taste.
Alle Nuancen, du musst denken, die Säure, die knackig, die crunchy, den weiche, die lauwarm, das geht, weil der Juror hat nur eine Löffel zum Testen. Ja. Wenn du gehst essen, du pickst ein bisschen von alles in deine Teller.
Ja.
Aber andere Sache, wenn du dich konzentrierst an eine kleine Fläche für deine Gaumen. Ich fand schön, unsere Freundin Melissa sagt immer, dass ich bin Coach unfähig. Deswegen hat er mir rausgeschmissen. Aber irgendwo war ich froh, dass ich wieder so meine Schale und Schälchen in der Kochgarage zurückkehren konnte, weil das war für mich das Schwierigste. Also ein Trauma ist mir geblieben mit
der Löffel. Von der Test? Nein.
Ja, weil ich fühle mich nicht wohl, auf eine Löffel zu einrichten.
Aber wieso hast du dich denn da eigentlich beworben? Also wie kam das dazu?
Also das ist ein Zufall. Der erste Kunde, den ich euch gesagt habe, den wir spontan ein Teambuilding gemacht haben, war ProSieben.
Ah.
Und ist es immer noch bis jetzt meine treue Kunde, ProSiebenSat.1. Und irgendwann kommt eine aus dem Marketing und sagt mir, wir haben euch beworben oder gut gesprochen für eine neue Format, die wir in USA gekauft haben. Ich habe weiter mein Leben, weiter gekocht, lala. Und jedes Mal, wenn eine Feier...
Du warst bei der Schöpfungsphase, war einer der größten Koch-TV-Shows dabei, die es heute gibt im deutschen Fernsehen, ne? Sprich, du warst eigentlich schon, das war erst alles eine Entwicklung. Vor 10 Jahren gab es ja The Taste noch gar nicht, oder vor 11.
Mhm.
Das heißt, die haben quasi gesagt, krass, da gibt's eine neue Show, wir haben dich mal da eventuell angemeldet oder gut gesprochen. Du hast wahrscheinlich damals noch gar nicht gewusst, was da auf dich zukommt.
Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch gedacht, okay, bis da konkretisiert ist, dass wir noch viel Zeit laufen. Und ist es wirklich so, Zeit ist gelaufen. Und jedes Mal, wenn eine andere Abteilung von ProSieben zu uns gekommen ist, habe gesagt, jetzt seid ihr ein bisschen weit weg. Also wir haben wieder für euch gut gesprochen. Also es ging via die Schwester, meine Schwester war auch gedacht. Wir sind immer so von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung zu Abteilung, immer Höhe, Höhe, Höhe. Und dann
mit
kam
den Kochkursen?
Nein, mit dieser Taste.
Ach so.
So eine Art wie Bewerbung. No? Mhm. Und dann kam die große Guru und hat gesagt, das ist so der Top. Manager gesagt, nein, wir brauchen, also die Mädels von der Kocherei sind lustig, aber wir brauchen einen TV-Koch.
Mhm.
Aber ich weiß bis heute nicht, an Stelle von wem sein sollte, dass wir sitzen als Jury. Vielleicht durch die Melsa, vielleicht durch die Lea. Gut, auf jeden Fall, als ich die Absage bekommen habe, habe ich gesagt, okay, kann ich auf die andere Seite gehen? Wieso die andere Seite?
Yeah. Also die haben quasi euch vorgeschlagen, dass ihr
als
in die Jury solltet.
Genau.
Also quasi, es waren auch damals 4 wahrscheinlich geplant. Und dann haben die gesagt, nein. Und dann hast du gesagt, ich will aber trotzdem zu der Show.
Ja, genau. Und dann habe ich begonnen mit dem Löffel. Da habe ich alle Kasten überstanden. Und auf einmal war ich in Köln mit meiner balinesischen Curry Kiste. Und dann musste ich diese Kasten auch schaffen. Und dann habe ich geschafft, alle Juroren wollten mich haben. Und das war geil. Also, diese Adrenalin. Und dann habe ich verstanden, dass ich mach gerne vor die Kamera zu sein.
Welche Juroren oder Jurorinnen waren
das? Wir hatten Rosin, Alexander Herrmann, Lea.
Lea?
Lea Linden.
Grinst immer so. Ne?
Ist immer aber sie war weniger Folge. Ich glaube, 2 Jahre und dann sind die Reihe von Männern, dann kam auch die Poletto und dann ging der Tim Melzer weg. Also, aber dann war auch Tim Melzer da.
Und Tim Melzer hat sich ja für dich entschieden.
Ich habe mich für Tim Melzer entschieden.
Warum hast du dich für Tim Melzer entschieden?
Naja,
warum nicht Frank Rosin? Der ist doch nett.
Das ist jetzt ein bisschen Angeber. sorry, Frank. Wobei, er hat diese Löffel als Gaumensex definiert, meine Löffel.
Das macht er aber immer. Also er macht das, ich glaube, seine liebste Beschreibung ist, glaube ich, dass dieser Löffel Gaumensex ist.
Ja, Alexander wäre mir so vage, so präzis. Also schmeckt sehr gut, Alexander. Aber ich wollte Tim, weil Tim kocht mit Bauch und Seele und Herz und auch große Schale, Schüssel, die Finger immer da drinnen. Also mein Ideal war immer zu kennenlernen, Jamie Oliver. Aber bis da wüsste ich nicht, dass ein paar Jahre später die Möglichkeit hatte, weil habe ich auch ihn kennengelernt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Jamie Oliver und Tim Mercer sind auch Kumpel, kochen fast das gleiche
Art. Haben zusammen ein bisschen gelernt bei Gennaro, ne?
Genau, bei Contaldo. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den Tim Mercer. Wüsste aber nicht, wie mein professionelles Leben sich geändert.
Durch diese Entscheidung?
Ja.
Denn du bist ja in deiner ganzen Karriere immer wieder auf Tim Mercer gestoßen, also Tim Mercer auf dich.
Das ist, weißt du, wie die Kumpels, die Freunde oder Schwester und Bruder, die sie nie sehen, muss man nicht telefonieren. Manchmal kommt ein Kling und eine WhatsApp oder eine Nachricht. Aber irgendwann steht er ja vor die Türe.
Ja.
Und besucht dich. So ganz normal.
Verrückt. Das heißt, es war, also diese Entscheidung zu der Taste zu gehen, hast du wahrscheinlich niemals bereut, ne?
Nein.
Darf ich noch kurz fragen, wie das so hinter den Kulissen, weil wenn du dir diese Show anguckst, dann, ich meine, du bist jetzt 10 Jahre her, diese ganzen Verschwiegenheitserklärungen, die müssten nach 10 Jahren ja alle abgelaufen sein, oder? Ich weiß nicht, hast du irgendwas unterschrieben, dass du nicht drüber reden darfst? Oder?
Wahrscheinlich habe ich unterschrieben, aber es ist schon alte Zeug.
Ja, 10 Jahre ist verjährt. Aber das sind ja 3 Stunden, ich glaube, die Show geht fast 3 Stunden. Musst du, wie oft kochst du an einem Tag? Wie
viel? Gut, das ist drehen oder Schauspieler zu sein, oder egal, vor der Kamera zu stellen, ist es immer warten. Also du musst warten, bis der Sound stimmt, bis der Setting steht, bis die Kamera eingerichtet ist. Und das Gleiche ist es so, du musst immer warten, weil das sind 16 Kandidaten, glaube ich, bis jeden Mal eine Stunde hast du zum Kochen.
Ja.
Und die Löffel, jetzt hat sich ein bisschen die Dynamik geändert. Ja,
es ist schon ein bisschen anders heute. Aber
aber damals war es so, du hattest eine Stunde in diese fantastische, teure Kühlkammer zu gehen.
Das Interessante ist ja, da sind schon so viele Sachen schon fertig. Also sind ja schon hervorragende Brühen, sind ja schon da. Beispielsweise Gewürze von Ingo Holland heute, also vom Gewürzamt. Das sind ja auch Geschmäcker, die du sofort dranpacken kannst, wo halt tolle Flavor entstehen. Aber es sind Top-Zutaten, die du dann verwenden kannst.
Top-Zutaten und unbekannte Zutaten. Ich kannte aber viele nicht. Es gibt diese Citrus in Indien, die heißt man die Finger.
Ja,
genau. Das war noch nie bekannt in Deutschland.
Aber das nimmt man ja eigentlich nicht. Außer man kriegt die Aufgabe gestellt, oder? Oder lag das da so rum?
No, die lag dort. Da hattest du schon ein paar unbekannte Dinge, um uns zu überraschen als Kandidaten. Oder die Carabineros waren der erste Zeit, war nicht so bekannt.
Aber die kanntest du, oder?
Da, weil wir haben etwas in Patagonia, so endlich sind immer große, lange Shrimps, rötliche.
Genau, ich kenne die aus Sizilien, diese richtig knallroten Shrimps.
Genau, aber damals, überlegt, das sind Jahre her, hat sich viel geändert, und das finde ich toll, ne? Alles, was in der Kulinarik Welt sich
tut.
Durch diese normale Menschenbewegung, finde ich.
Aber auch durch die Präsenz im Fernsehen tatsächlich. Ich glaube, dass viele sich das einfach abgucken. Und ich finde dieses Thema Burrata, das habe ich damals in meiner Ausbildung zum ersten Mal habe ich Burrata erlebt. Ne? Aber mittlerweile ist ja jeder da draußen scheinbar Mozzarella und Burrata-Experte und kann mir genau erklären, wo der herkommt und was den ausmacht. Also die Leute, die sind kulinarisch wesentlich weiter, was ich gut finde, als noch vor 10 Jahren.
Weil die Leute reisen mehr.
Also sie schauen aber auch mehr. Und das Internet, glaube ich, hat da auch, und Fernseh, Internet bringt da auch viel mit. Aber die Leute, die interessieren sich auch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr für Essen, was sehr, sehr gut ist. Ich hoffe zumindest, dass kreatives Essen mehr Anklang findet heutzutage.
Aber weißt du, als Kandidatin von The Taste, weil du mich gefragt hast, ob ich unterschrieben habe, du bekommst du nicht so viele Informationen. Und das ist geil. Die Produktion weiß alles, wie sein sollte.
Ja.
Aber du als Kandidatin bist du immer überrascht. Und das ist gut, damit du spontan bleibst.
Aber ist diese Countdowns am Ende, wo dann nochmal in Sekunde 3 und 2 was auf den Löffel
Doch,
gelegt wird?
Da musst du.
Ist das so?
Ja,
also
ist das so.
Ist das wirklich nicht so, dass man mal sagt, komm, das lassen wir noch durch?
Nein.
Oder Mensch, der Löffel ist runtergefallen, jetzt lass doch mal den Frederik da hinten nochmal kurz den Löffel aufbauen. Das machen wir mit Kleister wieder
immer
zusammen.
Immer noch gehören zu der Reality-Show-Geschichte, The Taste oder Kitchen Impossible auch. Bedeutet, es muss für die Kandidaten spontan sein und nicht alle wissen.
Aber es muss für die Zuschauer auch spannend sein. Und ich glaube manchmal, ich war ja auch mal bei einer Backshow Und dann wurde auch mal zwischendurch nochmal gesagt, ach, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, alles nochmal zurück und das muss nochmal neu angerichtet werden. Oder nimm, ich sag, pack die Sache nochmal kurz zurück und geh nochmal hin.
Nicht erlebt.
Nein?
Nein.
Und dann hast du quasi an einem Tag hast du zweimal gekocht? Oder dreimal? Das ist ja unfassbar.
Ja, ich glaube, zuerst hast du eine Kastin, dann maximal zweimal kochen.
Zweimal?
Also in meiner Zeit, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Aber du schaffst logistisch nicht, weil diese Stunde, die man kocht, die Löffel, bedeutet für die Produktion 4 Stunden.
Exakt. Genau. Und wenn du es im Fernsehen schaust, die kochen ja manchmal, ich glaube, das Höchste, was ich treffen kann, wenn du quasi immer wieder in die Entscheidungsrunden musst, glaube ich, dreimal kochen pro Folge.
Mhm.
Das wären ja wahrscheinlich in Produktionszeiten so die 9 bis 12 Stunden. Aber ich weiß auch, weil ich habe mich auch mal beworben dafür und ich wurde nicht genommen, weil die...
eine große Klappe hast.
Weil ich eine gigantische Klappe habe. Nee, der Redakteur hat gesagt, es gibt schon einen aus Berlin, es gibt schon einen Tätowierten aus Berlin mit einer großen Klappe quasi. Und
dein Bruder?
Nee, der wohnt gar nicht da. Aber die wollen quasi Figuren besetzen.
Ja.
Sprich, es muss eine Mutti dabei sein, es muss ein ganz Junger dabei sein, es muss eine ganz Junge dabei sein, ein Hobbykoch, Profikoch, weißt du. Deswegen, ich war schon vergeben. Und da haben die mich aber im nächsten Jahr angerufen und haben gemeint, Tim, würdest du dich nochmal bewerben wollen dieses Jahr? Aber die Drehzeiten sind halt 6 Wochen. Du musst 6 Wochen in München sein.
Mhm.
Und das geht halt nicht, ne? Weil so Drehzeitraum über 6 Wochen und du musst halt jeden Tag da sein.
Stimmt. Aber weißt du, im Leben passieren, wenn passieren muss. Also,
also
vielleicht doch ist es schon besser oder... Man muss nicht gegen die Schicksale gehen. Also ich finde, jemand hat für dich entschieden.
Dass ich hingehe oder dass ich nicht hingehe?
Dass du nicht hingehst.
Ja, genau. Das denke ich auch. Weil wenn jemand hingehen sollte, dann ist das Anton. Das haben wir ja gestern beschlossen.
Genau, aber Anton möchte das nicht. Und ich verstehe schon.
Ja?
Mhm.
Naja, es sind schon viele Augen auf dich gerichtet, ne?
Nicht oder? Nur das. Ich war froh auch, rausgeschmissen zu werden, weil auf einmal habe ich verstanden, warum soll ich mich beweisen, über was. Also, und ich glaube, bei Anton ist das Gleiche. Du musst natürlich mögen, Adrenalin, ich war die Einzige, die nicht immer einen Block hatte und sich diese Löffel gestaltet hat.
Ja.
Für mich war es spontan. Ich kaufe spontan und ich entscheide, was ich koche spontan, wenn ich bei Einkaufen bin. Und das Gleiche war bei der Tees. Ich bin in diese Kühlkammer gegangen oder habe ich gesehen, was ich hatte. Und mit meiner ganzen exotischen Know-how, weil ich war schon viel verreist bei den Tees, habe ich improvisiert. Und das musst du mögen, weil sonst machst du dich wirklich eine wahnsinnige Stress. Die Leute haben teilweise nicht geschlafen und gesucht und
ich wäre genau so einer.
Ja,
ich habe ja, glaube ich, mich 4 Wochen auf diesen Kochwettkampf, Backwettkampf damals vorbereitet. Ich war nervös, aber...
Kannst du backen?
Nee, das ist ja der Punkt. Aber ich habe gewonnen, ich habe die Backshow gewonnen.
Wow, Glück. Mit was?
Wie meinst du mit was?
No, mit welchen Rezepte?
Ach so, man musste jeden Tag ein Backwerk nachbacken, sprich einer backt was vor und die 4 anderen müssen das nachbacken ohne Rezept. Weißt du? Guckst mich so Fragen an. Und was muss ich machen? Ich musste einmal eine Barbie-Torte backen, also sprich eine Torte, eine Motivtorte in Form einer Barbie. Also mit Figur obendrauf und Kleidchen und so. Dann kam eine Aufgabe, dann kamen Muffins, vegane Muffins mit Zucchini drin. Der dritte Tag hat mich richtig fertig gemacht. Das war eine sogenannte Wickeltorte. So, jetzt ist es ja so, wenn du Biskuit schichtest.
Und dann macht du eine Rolle.
Ja, warte. Das war einfach eine Denkaufgabe. Und wenn du halt unter Stress bist, dann wir haben es alle nicht geschissen bekommen. Das war furchtbar. Auf jeden Fall, wenn du Biskuit schichtest, dann hast du ja ein horizontales Muster. Ne? Linie, Linie, Linie. Aber der Kuchen, der war vertikal. Der war so. Und ich wusste nicht, wie ich das mache.
Also ich hätte umgedreht.
Ja, ist so ähnlich. Du musst quasi diese Biskuitrollen musst du aufrollen und dann umeinander rollen. Du musst die so rumrollen. immer wieder umeinander rollen, dann hast du quasi die Biscuits so rum. Aber ich bin nicht drauf gekommen, also ich kann es jetzt schwer für den Podcast erklären. Man muss quasi mehrere Bahnen mit Biscuit nebeneinander legen und die dann quasi wie Toilettenpapier aufrollen und ineinander rollen, dass es quasi die Rolle immer breiter und breiter wird wie ein Kuchen. Und dann kann man das Ganze umdrehen und dann quasi verzieren mit Zuckerguss. Und der nächste Tag, und bis dahin war es so lala, die Cupcakes waren noch gut. Und dann kamen Zimtschnecken. Und Zimtschnecken, also mein Rezept für Zimtschnecken ist, glaube ich, das Beste, was es gibt da draußen. Es ist online auf YouTube, schaut bitte rein. Ich habe versucht, die Zeit für Brot Zimtschnecken nachzumachen, zu verbessern. Es ist mir gelungen. Es war mein bekanntestes Rezept lange Zeit. Und mein Rezept war am Ende eine Zitronentart. Und eine Zitronentart in 2 Stunden. Also das heißt, ich habe das vorgebacken und die Leute mussten das quasi nachbacken. Du hast nur 2 Stunden Zeit, um diese Zitronentart dazu zu bringen, dass sie nicht beim Anschnitt wegläuft. Ne? Also sprich, du musst
ja binden. Das ist nicht so cremig, nicht so flüssig.
Genau, du musst quasi mit Butter binden, du musst mit Gelatine binden, du musst mit Ei binden. Und das hat bei den meisten nicht hingehauen. Ja, das war der Erfolg dafür.
Ich hätte nie eine Sekunde geschafft, weil das liebe ich, salzig, scharf, aber süß.
Deutsche ist nicht so deins, ne?
Nein, nicht unbedingt, aber süß ist nicht, ich kann nicht, ja, ein Tiramisu kann ich machen, ja. Aber, und das war. In viele Varianten kann ich Kaffee, kann ich Erbe-Tiramisu, kann ich Zitronen-Tiramisu, aber wenn du biegen musst oder präzise sein musst, und außerdem, ich esse keine Süßigkeit.
Ja.
Ich esse kein Dolce, ich esse immer salzig.
Ich wurde jetzt auch von The Taste angefragt. Es gibt wohl neu, ich weiß nicht, ob es das schon gab oder ob das kommen soll. Ich wurde angefragt für das Format, weil es nur eine Woche Drehzeit ist. The Taste Patisserie, The Taste.
Ah, doch, ja.
Gab's das schon?
Ich glaube, kommt noch.
Ja.
Weil ist es nicht parallel?
Ja.
Aber sollte schon, ist es schon fast in der Semifinal, der Days, was aktuell. Wir jetzt aktuell im Fernsehen.
Guckst du das noch aktiv?
Nö. Ich glaube, ich habe nur meine Days gesehen, aber weißt du, denn ich muss arbeiten auch und ehrlich gesagt bin ich schon altmodisch mit meinen Fernsehkanälen, weil ich keine Zeit habe, so ein Richten, so eine Antenne hier, Kabel da und wenn nicht meine Neffe dabei sind, dann bleibe ich bei den 3 normale, 1., 2., 3. und dann war.
Guckst du viel Fernsehen?
Wenn ich gucke, gucke ich Tators von überall, so von der Camorra in Sizilien bis zu Norwegen, also noch oder englische Tators. Viele nach der Pandemie habe ich gelernt, viele Nachrichten zu hören. Talkshow. Wenn interessant sind, ja. Und das war, weil ich komme nicht vor 7 oder 8 nach Hause.
Ja.
Dann koche ich mir etwas, dann spiele mit meiner Katze und dann bis um 11, 11:30 Uhr, da gucke ich etwas und dann gehe ich schlafen.
Und wo kommt deine Faszination für Fernsehshows her, dass du selber sagst, du möchtest daran teilnehmen? Ist es, dass du sagst, du liebst diesen Kick? Du liebst den Thrill, du willst diesen Adrenalinschub haben oder warum? Also du lässt dich ja öfter darauf ein. Du warst jetzt zum 3. Mal bei einer Show im Fernsehen.
Aber immer, wenn die Leute mich suchen.
Ja.
Also ich gehe nicht hin und klopfe und sage, hallo, kann ich teilnehmen? Weil ich kann nicht PR für mich selber und mich verkaufen.
Ja.
Also wenn es so spontan geht, dass wie wir uns kennengelernt haben durch die Social Media, dann warst du bei mir spontan, dann bin ich bei dir eingeladen, so passt mir.
Ja.
Aber ich würde nicht so einen Plan 2023, PR-Plan, weil, aber das bin ich nicht der Typ. Ich mache gerne spontan und so ist es, warum ich da war.
Weil ich glaube, die meisten Menschen, die ich habe hier eine Frage stehen, die stelle ich immer allen Gästen.
Die Spezialität des Hauses.
Und ist, wenn du ein Rezept teilen könntest mit den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, welches wäre das? Aber ich habe schon, eigentlich habe ich dich direkt gefragt bei unserem ersten Kochen, ob wir das mal gemeinsam machen können. Und das ist diese Ich sag, ich habe das lange Zeit falsch gesagt, es ist diese super berühmte Lasagne, weil die Leute denken, es ist eine Lasagne, weil es heißt Lasagne, was heißt das?
Ist es auch eigentlich ist es, kann man schon definieren, und der kürzere Weg, um zu erklären, wäre gut Lasagne. Lasagne ist es immer Schichte.
Schichten, genau. Schichten. Deswegen dachte ich, das wäre auch Lasagne, weil es ja auch geschichtet wird, aber die richtige Bezeichnung ist Vinci Crassi.
Vinci's Crassi.
Vinci's Crassi.
Genau. Apropos Lasagne, es gibt, einmal habe ich für den, was war, Süddeutsche Zeitung, glaube ich, musste ich einen Artikel schreiben über Lasagne, warum Lasagne heißt. Dann kommen, weißt du, Anekdote, Geschichte, Theorie, die man nicht beweisen können, aber man, es könnte schon stimmen. bei den Griechen gibt es schon Schichte. Bei den Engländern gibt es auch Schichte, Fleisch mit Teig. Und das, man denkt, dass von all dieser Kultur kam diese italienische Gerichte. Wobei in der römischen Zeit gab es einen Topf, die hieß Lagana. Und in diesem Topf, die Römer damals haben immer Schichte von Teignudel oder Nudel, weil es gibt auch die Pasticcio in Italien, das ist auch so, eine Schichte Teigfleisch überbacken. Und in diesem Lagana-Topf hatten damals die Römer Fleisch und Nudel, Fleisch und Nudel.
Also sprich die antike Lasagne.
Ja, und von da man denkt, das ist der Name heute Lasagne.
Aber Moment, wie hieß das damals?
Lagana.
Aha, aha. Okay, ich würde sagen, so wird eine Schule draus. Wir haben das Rätsel gelöst. Aber das ist tatsächlich so, diese Schicht, genau wie Teigtaschen, weil die gibt's ja auf der ganzen Welt. Ja. Aber diese Schichtdinge auch. Ich meine, Shepherd's Pie aus Großbritannien, wobei die Römer waren natürlich auch dort. Ne?
Wo waren nicht die Römer?
Ja, wollte gerade sagen. Ah, okay.
Wobei die Griechen sagen, dass alles beginnt vom Griechenland.
Ja, das
das kennt man schon, oder?
Ewige Streit, das stimmt. Und du hast mir diese Lasagne geschickt, es war, also diese Vinci's Crassi, hast du mir geschickt, und ich weiß noch, es war warm und ich musste irgendwo nach Charlottenburg in so ein Lager, um die da rauszuholen, weil ich nicht da war. Und du hast die ja quasi aus München hochgeschickt, du bist ja wohnst ja in München, und ich habe die abends noch gemacht. Und Jenny hatte unfassbar Hunger und die hat dann diese Lasagne gerochen und die hat sich so verliebt in diese Vinci's Crassi, weil es ist ja, man muss schon sagen, es ist schon derb. Und deswegen wundere ich mich auch, dass sie so eine große Beliebtheit hat, vor allem beim jungen Publikum, weil es ist entgegen dem Trend so ein bisschen vegan, vegetarisch, ne, aber wiederum zum Trend alles verwerten. Es sind nämlich Innereien drin, jede Menge Innereien. Kannst du ganz kurz umreißen, wie du die machst?
Also sind sechs Innereien aus zwei Tieren. Eine ist Hühner, die andere ist Kalb. Von den Hühnern ist Herz, Magen und Leber. Und von den Kalb ist Hirn, Bries und Darm. Mhm. Und das Rezept, was ich mache, ist das Rezept meiner Oma Lita. Mit den Oma, wir hatten immer am Wochenende die Familie, lange Tafel, alle saßen da und es gab entweder Asado, also das gegrillte Fleisch, oder auch einen Sonntag Oma Vinci's Crassi. Mhm. Weil Oma Lita kam aus der Region. Und diese Vinci's Crassi gibt es
Welche
nur...
Welche Region ist das?
Le Marche. Le Marche ist Ancona, Ascoli Piceno. Also unten Veneto kommt Le Marche.
Ist das im Stiefel? Also
es ist, wenn du stehst von der Stiefel auf die rechte Seite.
Also im Absatz?
No, das ist schon auf der Höhe Emilia Romagna.
Ah, okay. Ein bisschen höher.
Ja.
Ja.
Ja. Also unten Veneto bedeutet Ancona.
Ja.
Ist es. Aber Ancona ist es nicht... ist es nicht genau, wo man Vinci's Crassi ist. Es ist südlich von Le Marche, wo du findest du das Rezept.
Und sie kam daher und hat das für euch regelmäßig zum Wochenende gemacht, wenn ihr als Kinder dorthin kamt?
In Buenos Aires, also in Argentinien, isst man viel Innereien.
Man muss sagen, du bist in Argentinien aufgewachsen.
Ja, geboren in Buenos Aires und dort bis 26 Jahre gewohnt. Ja. Aber schon in einer Grille und eine typische Parrillada oder Asado hast du alle Innereien von Tieren. Also Darm, Bries, was heißt Cinciuline und Molleja.
Ja.
Bedeutet der Kontakt als Kleinkind hast du mit Innereien. Und die gleiche Version war italienische Version mit den Vincis quasi. Meine Rezepte kommen dazu mit einer sehr nussige Braunbutter. Mhm. Ich lasse noch ein bisschen vor dem Verbrennen.
Stimmt, du hast mir, glaube ich, gesagt, dass ich die, weil ich am Ende nur noch Nussbutter drüber machen muss, ne?
Ja. Mhm. Und Kapern. Mhm. Dann, ich
auch
finde,
Wasser?
Ja, oder? Genau, weil diese Säure balanciert oder harmonisiert ein bisschen den Fett, die ja. diese Gerichte hat. Und es gibt Butter in diese, gibt Butter in der Bechamel, gibt es Butter in den Ragout, mhm. und gibt es Butter in den Teig. Also, für eine normale Portion für 6 Personen hast du 150 Gramm Butter. Schon.
Nee, das lohnt sich. Lieber ein bisschen mehr und dafür was Gutes, sage ich
immer. Aber warum? Wieder kommen wir zurück an was wir zuerst gesprochen haben. Diese normale Bewegung der Kulturen.
Ja.
In dieser Gegend gab's auch Napoleon Bonaparte.
Ja.
Also Napoleon war auch schon da, einen Krieg zu gestalten. Und die Geschichte sagt, eine von der Geschichte, von wo kommt dieser Name Vincis quasi? Von einem Graf, österreichischer Graf, die hieß Vinzenz. Vinzenz Tralala, da muss ich anschauen in meine Notizen, Familienname. Aber die Köchin von den Österreicher hat, er mochte Innereien und sie hat also einfach so als Gestaltung improvisiert diese Lasagne ja. mit Innereien gekocht. Du weißt, es gibt in viele Kulturen, man spricht den Namen falsch, 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 falsch und irgendwann kommt eine neue, wie Lagana und Lasagne, kommt aus Graf Vinzenz, die Vincis quasi.
Mhm.
Und Franzosen haben Leber, Franzosen haben viel Butter und diese ganze Mischung aus den Kulturen dieser Zeit haben diese Vincis quasi gestaltet. Das finde ich geil, wenn Kulturen sie mischen, weil ja. Butter ist es nicht so bekannt in Italien, also nur Olivenöl.
Ja, wobei ich immer, es ist viele Rezepte, ich weiß noch genau, wie ich gelernt habe und viele der italienischen Köche haben gesagt, Bodo. Also, ne? Butter, die sagen immer am Ende nochmal einen Schlag Butter rein. Obwohl wir immer mit Olivenöl kochen mussten, jedes Gericht
aber kam auch was, auch Risotto.
Risotto auch.
Aber Risotto ist nicht napolitanisch. Du musst immer in die Italien teilen.
Aber auch die
teilen.
Pasta, auch Amatriciana, auch überall nochmal am Ende nochmal einen Schlag Butter rein.
Nein, da hat jemand...
Mich angelogen, meinst du?
Keine Ahnung, aber ich kenne nicht... Was können wir mit Butter? Selber die Scaloppini, Limone, gibt es viele Leute, die machen ohne Butter.
Aber Butter kannst du ja grundlegend erstmal in alles schmeißen. Ist ja nur Fett.
Ist es nur Fett, aber ist es nicht Süditalien? Ich glaube, es ist mehr Risotto, so Piemont. Piemont ja. ist es da geklebt mit den Aostatal, ist es schon Frankreich Einflüsse.
Ja.
Weiß es nicht.
aber genau.
Aber wenn es schmeckt, warum nicht? Also.
Darum geht's am Ende. Darum
ja,
geht's am
dass
Ende.
Es schmeckt.
Und wenn ich jetzt, also wir werden das, das ist ja so ein bisschen Teil davon, wenn wir die Möglichkeit haben, dann kreieren wir das Rezept nochmal nach. Und du hast mir versprochen, dass wir das einmal gemeinsam machen können. Ich weiß genau, dass dieser Auflauf dich verfolgt seit Kitchen Impossible und dass die Leute natürlich Schlange stehen, um bei dir diese fantastische Variante der Lasagne zu essen.
Ja, ne? Unglaublich.
Aber das ist auch schön. Ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass die Menschen, das ist ja ein Gericht, das hat es ja nie gegeben. Das war ja nicht im Kopf von uns.
Sogar der junge Mensch.
Exakt. Also. Und dass die quasi anrufen und das haben wollen, eigentlich müsstest du damit in Produktion gehen. Du müsstest da quasi wie Ratat oder so, der seine Spieße verkauft oder weiß ich nicht, irgendwie andere ihre Pizza oder Eis hier verkaufen, müsstest du eigentlich ein bisschen Organ-Lasagne verkaufen.
Ja, aber komplett fertig glaube ich nicht, weil ich bin keine Masseanfertigung Mensch. Ja. Jetzt bin ich im Versprechen, um den Ragout zu produzieren lassen. Bis da können wir uns vorstellen. Aber also ich finde, so eine aufwendige Rezeptur muss man sich Zeit nehmen.
Ja.
Und Zeit sich nehmen bedeutet in der Küche genießen. Also eine Vinci Crasi kommst du nicht mit der Stress und Hektik, um in einer Stunde zu schaffen, weil Man muss riechen, man muss, also wie sagen die Napoletaner über den Ragu, Ragu in Napoli, ist es eine Zeremonie und nicht ein Kochrezept. Weil man beginnt diesen Ragu am Samstag, anbraten, Poren schließen, dann kommt der Soße, man kocht und man kocht wieder am Sonntag. Das ist ja ein bisschen wie die Franzose und der Bourguignon.
Ja, Bourguignon. Ja.
Bedeutet, du brauchst Zeit, du brauchst die Leute, die Familie, die kommen in die Küche. So wie richtig ist La Dolce Vita.
Aber das Ragout, ich habe das hier schon gesehen. Du hast da hinten, da steht ein Glas. Du hast, das ist das Ragout. Ne?
Das ist der Prototyp.
Ich hole das mal ganz kurz.
Ich habe begonnen, weil alle, nachdem ich gegen Nelson Müller in CDF war und mit meinem Bolognese,
ja.
Das war auch so lustig, er hatte den vegetarische Variant.
Man sieht ja ein Glas mit Graciellas Gesicht darauf und Vinci's Mio. Und
meine, ja, weil es ist alles Mio.
Alles meine. Hast du auch selber designt?
Das macht meine Neffe, Jonathan.
Oh.
Der ist meine Gestalter und wir kommen aus einer Familie von Grafikmenschen.
Ja, sehr schön.
Und das ist eine Probe. Wie findest du Gelb?
Ich find Gelb perfekt. Du hattest mal Orange und es hatte mich sehr, ich habe irgendwo mal was von dir in Orange gesehen, glaube ich, kann das sein? Und es hat mich sehr an Ovo Maltine erinnert. Kennst du Ovo Maltine, diesen Schweizer Nussaufstrich?
Ach so, ja, ist es Kakao? Ist es noch? Ist es etwas anderes, oder?
Warte mal, ich zeig dir jetzt ganz kurz. Du hattest irgendwo ein Glas. Hier. Du hattest irgendwo Orange mit Blau. Und das sah aus wie Ovo Maltine. Deswegen habe ich daran gedacht. Das war nur die gleiche Farbgebung. Es sah hervorragend aus, aber ich hatte halt...
Du weißt, die Welt von der Grafik und Packaging hat sich viel geändert. In meiner Zeit zum Beispiel, du konntest nicht ein Lebensmittel mit einer Minze grün, weil grün war Zahnärzte,
ja.
sehr sterilisierte Umgebung und. Jetzt ist es schon lockerer geworden. Kannst du dich auch eine... Ich hatte eine Tono Mio, das ist die Thunfisch Aubergine Version von meinem Sugos, ist es dunkelgrün.
Mhm.
Ich liebe Farbe.
Ja, ich weiß, das sieht man. Wenn man bei dir in den Laden kommt, dann sieht man das, dass du Farben. Aber auch wenn du eigentlich vor einem sitzt, dann sieht man das auch, dass du Farben liebst. Und sag mal, du warst ja bei Kitchen Impossible quasi als Aufgabenstellerin. Du hast, oder wie nennt man das? Du warst eine Station,
Gast?
Also, Moment, jetzt gerade eben erst oder damals? Du warst ja damals...
Ich hatte das Glück zu haben, den Sven Basma, die heute hat schon 3 Sterne, weil, ist es so, die Geschichte kam, habe ich gesagt, Tim Melzer überrascht mich ständig, dann ruft mich ein Tag. Ich weiß es immer, wenn anonym in mein Handy kommt, den Anruf ist er.
Hä, wieso ruft er anonym an?
Keine Ahnung.
Aber ihr habt doch die Nummer.
Da muss man ihn fragen.
Du hast doch seine Nummer.
Ja, jetzt haben wir schon WhatsApp. Jetzt schreiben wir uns. Aber damals waren wir unmodern. Und dann rufe ich an und sag mir, ich war heute bei Zähneputzen und musste an dich denken und habe mich gefragt, wieso bist du noch nicht in Kitchen Impossible? Da habe ich gesagt, okay, ich finde immer, es kommt der richtige Moment. Vielleicht doch hätte ich 2 Jahre her dann, war nicht der richtige Moment, hatte ich nicht die richtigen Rezepte oder.
Wann kam der Anruf?
Das war vor 2 Jahren, ne?
Ja.
Also zwischen Planung und Drehen dann und Erscheinung, es läuft viel Zeit in Kitchen Impossible. Und dann habe ich gesagt, okay, da frag mich, würdest du gerne als Gast auftreten oder gegen Tim Melzer. Und da habe ich gesagt, ach, traust du dich? Und dann habe ich gesagt, entscheide dich. Also vielleicht, und das war Mitte der Pandemie.
Ja.
Dann habe ich gesagt, vielleicht wäre egal, wenn du schickst mir eine sternige Kollege in Bella Italia, weil man konnte nicht fliegen.
Exakt.
Und das hatte die Produktion, die dir gut gefallen. Und war wirklich so, Sven war kommt zu mir mit einer Vespa. Meine Appe steht vor die Türe, musste ohne Waage kochen, so wie Mamas. War wirklich wie in Bella Italia.
Die hat doch bei dir im Elementare gekocht.
Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, etwas schwierig, wie kein Mensch, selber Tim Welser hätte schon Probleme gehabt, ist es interpretiert, wie viele Zutaten hast du in deine Vinci's
Grasi? Da kommst du noch nicht drauf.
Da kommst du nicht drauf.
Ich weiß nicht mehr, was der Wortklang war. Ich habe die Folge gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr, was Tim Melzer dazu gesagt hat oder was Sven dazu gesagt hat. Haben die es annähernd geschafft?
Naja, er hatte Leber.
Und das Schlimme ist, du kannst sowas auch noch nicht googeln. Du hast ja wahrscheinlich so ein bisschen Zeit zwischen probieren und dann schlafen, um mal so annähernd sowas zu googeln. Dieses Rezept hat ja überhaupt nicht im Internet stattgefunden vor dir. Wenn ich jetzt das google, dann kommt überall, weil ich jetzt Vinci's Grassi kommt, Graciellas Vinci's Grassi. Rezept Graciella, Rezept von Kitchen Impossible, Vinci's Grassi, Kitchen Impossible. Das ist ja mittlerweile auch ein Google-Hit geworden, ja, durch diese eine Folge.
Stimmt.
Ja.
Ich glaube, das war eine Herausforderung, aber die größte Herausforderung war, ohne Waage einen Teig zu machen. Aber Entschuldigung, 1 Kilo im Paket Mehl ist halb 1 Kilo.
Da muss man ein halbes bisschen schätzen. Kilo, das
ist es ein halbes Paket.
Ja, also er muss ja die Pasta auch selber machen.
Er,
ne,
musste die Pasta. Ja. Aber die Pasta hat auch eine Vino Cotto. Typisch von der Region.
Ja.
Also Vino Cotto ist, du kochst den Most lang. Ich mache oft dann mit Dunkelfeigen, mit schwarzen Feigen.
Ja.
Und dann siebst du das und ist es so wie eine Art leichte, flüssige Sirup.
Aha.
Und das kommt, und hat schon ein bisschen Säure, dann kommt in den Teig. Ich nehme zwei Mehl, also ein bisschen Grano Duro und Grano Tenero. Aber der Grano Duro nehme ich eine Vollkorn aus der Veneto-Region, weil da gibt's schon eine andere Konsistenz und am Ende hast du ein paar Pünktchen in dem Teig.
Im Teig.
Er hat gedacht, okay, ich buchweiße Mehl. Also überlegst du dich, machst du einen Teig mit buchweißem Mehl, kannst du Fliesen kleben danach?
Ich hätte wahrscheinlich einfach ganz normalen Nudelteig gemacht. Aber ich weiß, kommt man, ja, ich muss das mal rausschmecken, ob das mal so rausschmecken kann.
Aber nicht eine Waage zu haben in einer Küche,
ja,
das war schon für eine 2-Sterne-Koch, war schon damals schon die große Herausforderung.
Ist Grundausstattung eigentlich, sollte man haben.
Ach?
Ja, doch, sollte man schon haben. Hast du jetzt mittlerweile eine? Oder soll ich dir eine mitbringen beim nächsten Besuch?
Ehrlich gesagt habe ich eine, die als Deko ist.
Ja.
Aber warum? Weil ich koche keine Dolce. Also ich muss nicht backen.
Ja.
Wenn jemand backen muss, muss ich den Wagen mitnehmen, weil ich mache das nicht.
Mhm.
Meine Rezepte für Nudeln, egal, Eiernudeln, 450. Und dann mache ich Löffel, weil, und wenn du nur das oft machst, dann hast du den visuell Erfahrung. Was sage ich dir? Ich nicht, weiß es schon, wenn ich ein Dolce machen muss. Mein Gott, das, ich weiß ja nicht, wie viel flüssig, wie viel eindicken, wie viel Zucker, keine Ahnung.
Ja. Wenn ich habe den, alle, die da draußen sind und uns jetzt gerade zuhören, den habe ich versprochen, die sollen auch was mitnehmen, wenn sie quasi hier zuhören. Das heißt, sie müssen was kriegen. Aber natürlich bekommen die das Rezept irgendwie als Videoanleitung über YouTube oder über deinen Kanal. Man kann ja bei dir nachschauen. Instagram heißt du Graciella Cucchiara.
Mit Unterstrich.
Mit Unterstrich dazwischen. Aber du bist ja viel rumgekommen. Auch in Deutschland. Du bist seitdem bist du bekannt. Du kennst Nelson Müller, du kennst Tim Melzer. Man kennt dich. Du hast Roland Trettlicke, du hast Jamie Oliver war bei dir zu Hause. Also in der
auch geil, ne?
Auch natürlich geil. Ist das geil. Ich meine, du hast ihn berührt und wahrscheinlich danach nie wieder die Hände gewaschen. So würde ich es wahrscheinlich machen. Aber wenn du jetzt da draußen ein Restaurant in ganz Deutschland empfehlen würdest, eins.
Füllerei mit Ei.
Welches würdest du sagen, muss man unbedingt mal probieren? Ist es zu schwer? Ist es gemein?
Nee, so schwer ist nicht. Aber du weißt, das ist immer, heute würde ich die empfehlen. Ein paar Monate her hätte ich die andere empfohlen, weil das ist immer ein Kennenlernen-Prozess.
Das ist absolut richtig. Aber wenn du jetzt gerade eins empfehlen würdest, was gerade für dich und wo für dich perfekt ist, genau deine Erwartungen trifft, deine Bedürfnisse stillt, welches wäre es das?
In Deutschland.
Ja, würde ich schon. Oder hast du? Lass uns doch ein internationales nehmen und ein deutsches.
Also, Wenn international sein muss, beginnen wir von einfach, dann würde natürlich in Bella Italia bleiben und dann würde ich in Ligurien bleiben. Mhm. Ich finde, Ligurien ist es immer noch viel echter als andere Regionen in Italien, wo schon so viel Entdeckung und Tourismus und so viel Presse war. Und was kennt man von Ligurien? Pesto Genovese. Pesto Genovese, nicht überall gibt es gute Pesto Genovese, aber ich hatte das Glück, einmal, ist ein bisschen lange die Geschichte, haben wir Zeit?
Das geht so.
Dann kürze ich, ich habe einmal eine 4600 entdeckt, sonst war ich nicht in Ligurien so oft, aber denn diese 4600 war in den Gegend von Melle.
Man, ist das jetzt der Name? Fiat
600?
Das klingt wie ein Auto.
600. Der 500 ist der Fiat 500. Aber ich hatte gefunden eine 600. Ein bisschen noch größer.
Ich hatte gerade, okay. Mhm. Aber wo gab's denn jetzt das Pesto?
In Melle. Das Auto stand in Melle. Und so habe ich entdeckt, diese kleine Ort in der Basilicum Dop. D-O-P.
Basilicum Dop.
Region. Bedeutet, die Basilikum nehmen die Genovese als Beste ist, wenn die Blätter sehr klein sind, und eine leichte Grün ist, die ganze Pflanzen. Man muss den Technik bedienen.
Also ähnlich wie meine Pflanze, die hier hinter uns steht.
Ist auch eine
schöne Basilikumpflanze, oder?
Aber ist nicht top, weil guck mal, top bedeutet, sollten alle Blätter so klein sein, siehst du?
Es ist auch, glaube ich, die hässlichste Basilikumpflanze, die ich hier hatte.
Ja, aber ich habe gestern, ich mache gerne auch manchmal zur Frühstück eine Blatt.
Ja, habe ich gesehen, hat mir ein Bild geschickt sogar. Und du, okay, das ist jetzt...
Gut, Mele, Mele hat eine kleine Trattoria.
Sein Name ist Mele?
Den Ort heißt Mele, Bimbi Äpfel, Mele, M-E-L-E. Martha Emil, Ludwig Emil.
Weil ich muss das alles ja hier in die Beschreibung irgendwie reinschreiben. Okay. Weil bis jetzt habe ich noch keinen Ort, den ich auf Google Maps verlinken kann. Mele haben wir schon mal. Wir nähern uns dem Ort.
Genau. Und dann sage ich dir den Trattoria. Gibt es eine nette Mensch, der kocht und mit der Schwester kocht. Und heißt Bacicin Ducaru. Jetzt hast du Probleme. Bacicin schreibe mit 2 C und 1 C, also Berta Anton.
Habe ich. B-A-C-C-I-C-I-N. Bacicin.
Bacicin. Du.
Du.
D-U.
D-U.
Caru. Du. Dora Ulrich.
Ja.
Caru. Cesar Anton Robert Ulrich. Was bedeutet? Bacicin Ducaru.
Ist das jetzt ein Name oder ist das beleidigt?
Ja, es ist ein Dialekt. Du weißt, Ligurien hat immer eine Mischung zwischen Sprach und Gerichte mit Piemont. Die Farinata zum Beispiel, ein paar Kilometer in Richtung Piemont, heißt mal andere, aber.
Ich muss jetzt hier nochmal drauf zurückkommen. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene Worte aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob. Was davon der Name ist, was davon das Gericht ist und was davon
der... Bacicin Ducaru ist der Trattoria-Name.
Das ist der Restaurant-Name. Okay,
und
perfekt.
Und ist der beste Pesto der Welt.
In Mele, in Ligurien, okay, perfekt.
Gibt es der beste Basilikum der Welt.
Was macht das so besonders? Also nicht das Basilikum, sondern das
Pesto.
Das Pesto Genovese. Ist ja Pinienkerne, Parmigiano, Basilikum, Olivenöl. Oder?
Knoblauch,
exakt.
Ja, genau. Aber die Technik, du musst beginnen so, also die Technik und der Mörser. Der Mörser ist ja wichtig. Dieser Mörser mit 4 Orecchie, mit 4 Ohr. Mhm. Normalerweise, man kennt als weiße Marmor.
Ja, das sind so 4 Aussparungen im Mörser.
Mhm.
Aber die meisten machen das ja im Mixer.
Kulturschock. Ja, aber warum? Weil dem Basilikum mag nicht gerne so viel zerdrückte oder behandelt zu sein. Kommen Bitterstoffe.
Also, deswegen also viele ich einfach Pesto. Stumpf mit einem Stein drauf.
Mm, ja, aber diese 4 Orecchies oder 4 Ohr sind, damit du drehst mit der linken Hand und mit der rechten Hand stößelst du oder zerdrückst mit den Stößeln.
Ja, und mit der linken Hand machst du immer wieder Basilikum rein?
Na, da hast du am Ende kommt Basilikum, am Ende, nicht am Anfang.
Du machst Pinienkerne, Knoblauch,
Salz, so wie die Aioli.
Ja, dann machst du eine Paste.
Dann kommt die Pinienkerne, wieder eine Paste und dann kommt Basilikum, Olivenöl und am Ende die Parmigiano.
Und dann am Ende Basilikum?
Nein, no. Davor. Basilikum ist nach dem Pinienkerne.
Und dann kommt Öl und dann kommt Parmesan.
Genau, und durch diese runde Bewegung plus Stößel, du zerdrückst du unter die Hälfte mal, weil es ist eine Drehung und eine Druck. Und so bleibt dem Pesto frischer, süß, hellgrün.
Ich bin mir sicher, wir sind hier etwas auf der Spur, was viele da draußen quasi, wo sie in meinem Urlaub waren und gesagt haben, dieses Pesto versuchen wir nachzumachen und kriegen das nicht mehr so hin. Das ist, glaube ich, so ein Geheimnis. Wenn man da hingeht und man würde jetzt dieses Pesto probieren, würde man sagen, das war das beste Pesto der Welt, oder? Aber wahrscheinlich sagen...
Ja, du hast mich gefragt, an einem Restaurant,
wo ich... Ja, genau. Und das sind ja so Urlaubsmomente, wo du versuchst irgendwie, wo du sagst, das kriegen wir nie wieder so hin, wie wir es da bekommen haben. Ich glaube, das ist genau sowas.
Außerdem ist es ein Ort, die kein Mensch kennt. Ist es ein Ort, wo nur diese Trattoria ist. Weißt du, die Trattoria noch mit diesen Sprossen, Fenstertüre und noch die Gardinen noch al Uncinetto, wie heißt das, gehäkelt?
Selbst gehäkelte
Gardinen? Wunderschön, Oma Stimme und dann kommt, es ist super, man relaxt sich, man geht in andere Welt und andere Zeit. Das wäre international.
Yeah.
Deutsche, also im Moment, ich bin nicht so viel durch Deutschland.
Du wolltest ja mit mir schon mal zum Österreicher gehen.
Das ist mein Hit im Moment.
Ja.
Weil ich finde geil, zuerst die Österreicher für mich verstehen, was ist Dienstleistung. Weißt du, in der Gastronomie, die sind bekannt.
Du meinst, sie bemühen sich wenigstens noch.
Ja, und die sind jung und fit. Und das ist die...
Ist das so?
Ja, kommen wir an deine Backhändel wieder.
Ah ja.
Die Oma von einer von denen macht den Kürbiskernöl. Der Backhändel kommt in der Kupfer.
Ja.
Ist es keine Shishi, aber sind hervorragende Lieferanten, was die haben. Die beste Lamm von Poltin, die beste Hühner, die beste Kürbiskernöl. Das ist saisonal, bedeutet, jede Woche gibt es noch eine neue Karte.
Ja.
Und fantastische Weinkarte.
Uns fehlt nur eine Sache. Der Name.
Gasthaus Walz. Also Whisky Anton Ludwig Theodor Zeppelin. In München.
Theodor Zeppelin?
Theodor Zeppelin.
Ja. Gasthaus Walz.
Wir sind in einem Pop-Up. Die Jungen haben unterschätzt, dachte Pop-Up, mach mal.
Ja.
Haben sich bei einem Lokal, ein Weinlokal, haben gepachtet oder verpachtet.
Sie haben es gepachtet. Es wurde Ihnen verpachtet.
Genau.
Sie haben es
gepachtet. Vorübergehend, weil denn in der gleichen Straße, ein paar Meter, sollte eine Gaststätte, ein Restaurant frei sein.
Yeah.
Und die ziehen um Anfang nächstes Jahr. Aber die sind so von Erfolg und so von populär geworden, dass da musst du immer anrufen und einen Platz reservieren. Weil es ist immer besetzt. Aber warum? Weil diese Art von österreichischer Küche in München
nicht so wirklich gängig
ist. Nicht so viele Orte, wo du finden kannst.
Aber es ist eine Stunde bis nach Salzburg, oder? Ungefähr? Stunde?
Von München?
Nee, länger?
Ein bisschen noch länger als Salzburg.
Aber
die kommen aus Steiermark. Also.
Oh, okay. Ja, das ist immer eine andere Region. Das ist richtig. Aber ich bin ein ganz großer Fan von der Salzburger Region, auch der Küche dort. Ich mag das sehr gerne. Ja.
Ich finde Salzburg so touristisch, ehrlich
gesagt.
Die
Stadt an solche? Die Stadt, meinst du jetzt?
Ja, das ganze Umgebung oder Innsbruck ist auch so shishi touristisch. Wenn, dann gehst du um Graz oder Steiermark oder Bachau, das sind die für mich noch die...
Die urigsten.
Die urigste, wo du urigste Küche finden kannst.
Können wir eigentlich, wir können ja auch theoretisch einen Schnitt machen, aber darfst du schon drüber sprechen, was du jetzt als jüngstes Fernsehen, weil ich schätze mal, das wird ausgestrahlt, hier, wie wir sitzen, so im Januar. Kann man jetzt schon sagen, was du getan hast und wo du bald zu sehen sein wirst, um Werbung zu machen? Oder kann man das noch nicht sagen?
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, also, du weißt mehr als ich. Ne, keine Ahnung.
Also ich soll sowieso Werbung für dich machen. Aber ich könnte es natürlich timen, theoretisch.
Ah, wunderbar. Dann können, wenn du timest, dann können wir quatschen.
Ja, die Frage ist natürlich,
wie viel dürfen wir?
Wie viel dürfen wir sagen? Wir dürfen sagen, dass du bald wieder zu sehen sein wirst. Mhm. Auf dem Sender Vox, gemeinsam mit Tim Mälzer. Und diesmal hast du gesagt, du willst dich mit ihm messen. Und ich glaube, du warst ja auch schon unterwegs. Wir wissen noch nicht, wie du weißt selber noch nicht, wie es ausgegangen ist, weil am Ende wird immer erst aufgelöst. Ihr guckt das dann zusammen und dann wisst ihr, was passiert ist. Ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen, aber ich glaube, du hast den von sich behauptenden besten Koch Italiens außerhalb von Italiens wieder zurück nach Italien geschickt, glaube ich. Und du bist auch einmal rund um die. Bist du rund um die? Nee, du warst.
Ich bin in Europa geblieben. Ja. Aber ich muss jetzt was wichtig für mich erklären. Für mich teilnehmen in diese etwas höhere Stufe bei den Fernsehformat.
Wir können schon sagen, also
Kitchen Impossible.
Ja, das ist auch für mich eine der geilsten Sendungen.
Ist immer noch die geilste. Also ja. kannst du mich nicht mit etwas anderem vergleichen. Aber warum? Weil wieder sind treu an einem Konzept.
Ja.
Die ist spontan.
Ja.
Viele ist es schon geplant, aber auch nicht viel zu viel. Mhm. Meine Ziel war, nicht unbedingt gewinnen. Also, bis heute weiß ich nicht, ob ich gewonnen habe. Aber für mich war wieder Erfahrung. Es gibt nichts schöner im Leben als Erfahrung sammeln.
Lernen, ja.
Ja, so, da hast du das gelebt, überlebt, oder?
Hast du dich darauf vorbereitet?
Nö.
Nö, also gar nicht.
Aufgrund, dass ich muss immer, oder ich liebe immer, spontan sein zu können, oder, in den dürfen,
Spontan sein zu können.
Habe ich mich nicht vorbereitet. Also,
weil ich finde, viel des Lernens, das war bei mir in der Boxshow, ist, dass du einfach sagst, okay, in 2 Wochen geht's los. Ich prügel mir jetzt die Rezepte rein. Ich musste die auswendig lernen.
Ich habe ein bisschen, muss ich ehrlich sein, ein bisschen deutsche Küche, weil ich habe mir gedacht, gut, wenn Tim Mälzer mich schikanieren möchte, ist es mit deutscher Küche, weil er weiß, dass exotisch blind kann ich kochen. Ja. Er weiß, südamerikanisch bin ich. Überall gewesen, mit was kann er mich nur schikanieren?
Aber in Deutschland warst du ja auch. Du kennst doch die deutsche Küche, oder?
Gegessen, aber nicht immer. Und ich bin nicht eine Gaststätte-Mensch.
Du kannst ja wohl eine gute Currywurst zubereiten. Nein, das war Quatsch. Ist auch für mich nicht das Symbol deutscher Küche.
Knödel sind immer für mich dem...
Deutsch.
No, weil bei mir Knödel, diese Kartoffelknödel oder diese
Brotknödel,
kommen immer wie Rösti, immer flach.
Echt? Aber schneidest du die auf oder kommen die immer einfach so flach?
Immer noch so flach, aber es ist nicht eine Küche, weißt du, also deftige Soße und ich bin eine, die vermeiden viel Kohlenhydraten.
Moment mal ganz kurz, die italienische, also ich habe so das Gefühl, wenn die Italiener so weitermachen, wie sie weitermachen, dann platzen sie einfach nach wie vor, weil es gibt ja gar kein, für mich ist das Land, was die meisten Kohlenhydrate ist. Morgens ein Cornetto, danach kommt die Focaccia, eventuell eine Pizza, eine Pasta, dann gibt's Brot zum Tunken, es gibt Brotstangen ständig, auf dem Tisch stehen Brotstangen, danach, was gibt's als Nachtisch? Vielleicht so eine kleine Crostata oder so. Sonntags gibt's nicht diese, mit diesem Netz, diese eine Tat. Ich finde, die meisten Kohlenhydrate, die gibt's in Italien. Also, es ist ständig überall nur Kohlenhydrate. Also, jetzt will ich wissen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst.
Doch, aber kommen wir mit dem Spruch, der sagt, die Kirche muss man im Dorf verlassen. Ne?
Okay,
wenn du analysierst die asiatische Küche.
Ja.
Die essen auch jeden Tag Reis, aber sind dünn. Und nicht alle Italiener sind dick. Eigentlich ist es ein Volk, wo...
Mit dick meine ich nicht. Ich meine nur so viel Kohlenhydrate, dass ich glaube, dass der Körper
aber
immer
Kultur,
implodiert.
Aber guck mal, wenn du geboren bist mit dieser kulinarischen Kultur
ja.
und du änderst nicht...
Ja.
Große Problem war, als die asiatische Küche begonnen hat mit den Pommes, mit dem ganzen was
von Fastfood,
ja genau. Und dann sind auch kleine Kinder dick geworden. Wenn du gehst gegen die Ernährungskultur
eines Landes
Regel, dann ist es deinem Körper nicht gewöhnt. Also man erbt schon auch, denke ich, diese
Also nicht falsch verstehen, das ist meine absolute Lieblingsküche. Ich liebe alles daran.
Aber ich kann ja auch keine, ich komme auf eine Protein,
weil Plan, du in Argentinien
Fleisch, Fleisch,
bist.
Fleisch. Ja. Bedeutet, wenn ich danach nach Italien gegangen bin, habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht, der kann nicht Pizza, Pasta, den ganzen Tag. Und überlegst du dich, die Campagna, wo das beste Korn für den besten Mehl kommt, du kannst nicht vermeiden, nicht etwas mit dem Mehl zu tun haben.
Exakt.
Das gleiche in Mexiko. Ich bin Südamerikaner, aber nicht Mexikaner. Bedeutet, diese Ernährung auf Basis von Korn, von Mais, habe ich nicht. Nach 3 Tagen in Mexiko habe ich auch Probleme, weil nach 3 Tagen in Mexiko hatte ich auch das Problem, weil ich so viel Mais.
Ja.
Mais ist überall.
Tacos,
Tortilla, Fajita, also alles auf Basis von Mais. Bedeutet, ich glaube, jede Kultur sollte entweder balanciert mit neuen Ernährungskulturen und nicht immer. Und dann bleiben bei, was man gehabt hatte als Kleinkind.
Das ist eine interessante Theorie, das stimmt. So, es klingelt, ist
wahrscheinlich. Kommen wir Besuch, wer ist?
Vermutlich unser Kameramann.
Dann bin ich neugierig. Dann kann ich noch naschen.
Damit kommen wir, also ich weiß jetzt nicht ganz, wann wir das ausstrahlen, das Ganze, aber wir würden das, also ich werde das auf alle Fälle verfolgen. Ich weiß genau, dass ich mich sehr auf diese Folge freue mit dir. Ich bin sehr gespannt, wie es ausging, wo du Tim hingeschickt hast, wo Tim dich hingeschickt hast und wie du es gemacht hast. Aber ich hätte große Angst davor anzutreten. Ich würde es wahrscheinlich machen, aber ich hätte große Angst, muss ich ehrlich zugeben. Weil es zeigt halt auch, wie Küche sein kann und wie man auch verzweifeln kann an gewissen Sachen. Man kann ja nicht alles können. Man kann nicht alles können.
Doch, aber überraschend am Team ist es nicht einfach, weil er kennt sehr gut den Format.
Ja.
Jeden Format hat eine Dynamik. Er kennt sehr gut den Dynamik.
Ich muss nochmal, die zweite Tür ist nun aufgegangen. Ich muss kurz gehen.
Wie viele Türen hast du zu Hause?
Das ist ein großes Anwesen.
Ich kenne nur 3 Türen. Ich kann dir nur sagen, ich werde dir nicht sagen, wohin, aber meine Idee war, ihm erleben zu lassen, was meine Uropa gemacht hat.
Ja.
Das ist die Immigration. Mhm. Immigration sind 2 Kulturen. Eine europäische Kultur war, wie bei fast jeder argentinischen Familie, du hast entweder Spanien oder Italien und dann landest du in Südamerika. Und beginnst du von vorne zu lernen, Sprache, Kulturen. Damals war schon ein großer Unterschied zwischen Argentinien und Europa.
Ja.
Und das war mein Ziel.
Den größten Kulturschock für Tim zu erzeugen?
Ja.
Oder, okay, wir wollen gar nicht zu viel verraten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt hier auch teilen müssen, dass wir das schon bewerben oder ankündigen dürfen. Bevor wir jetzt für euch, ihr könnt, schaut das, wenn ihr den Podcast jetzt hört, wäre es jetzt auch nicht schlecht, bei auf YouTube mal zu schauen oder bei Graciela oder bei mir auf Instagram-Kanal, wenn ihr das Rezept für ihre Vinci's Grassi gerne habt, haben wollt, dann könnt ihr das auch anschauen. Wir werden auch über die verschiedenen Plattformen nochmal drüber berichten, dass wir das hier gekocht haben und veröffentlicht haben. Und ich habe immer eine Frage, die ich allen stelle, und das ist, ich gucke immer sehr gerne in die Leute, in den Kühlschrank von den Leuten rein. Vor allem von denen, die gerne kochen.
Shrimply the best.
Wenn du jetzt 3 Zutaten hast, die du immer da hast, das sind deine Grundzutaten. Welche sind das? Welche Zutaten müssen immer bei dir im Kühlschrank sein, mit denen du noch was zaubern kannst?
Parmigiano.
Ja.
Concentrato di pomodoro, so Tomatenmark. Uova. Eier.
Das ist, ich glaube, es ist fast, ist dasselbe, was Anton gesagt hat. Also Anton Binke war ja auch schon zu Gast hier. Und ich weiß gar nicht, welcher Podcast es war. Oder er wird noch zu Gast sein. Ich weiß auch nicht, das ist ein zeitloser Podcast. Und er hat, glaube ich, genau die gleichen Zutaten gesagt. Ich glaube, Tomatenmark war, ich habe Parmesan und Eier war auf jeden Fall dabei. Aber es ist crazy. Ach so, Moment, Graciela, sag mal, ich habe da eine riesengroße Box gesehen.
Oh ja.
Willst du mir etwas, ich weiß nicht, ob die für mich ist, aber, das ich, ist alles, aber meine Gäste, das wissen ja alle, alle wissen es ja, die hier schon lange zuhören, es gibt auch Geschenke für mich auf jeden Fall. Hast du zufälligerweise das in der Box, was mir gehört?
Diese große Box, ja, ist für dich.
Die komplette Box?
Ja.
Nein.
Doch.
Oh.
Dann kannst du schon aufmachen. Du weißt, Italiener und besonders eine italienische Mama reist immer mit was, was wichtig ist. Also ich reise nicht mit einer Kosmetiktasche, weil ich schminke mich nicht viel.
Hast du es wieder zugemacht, die Box?
Logisch, damit es Sorpresa ist. Oh. Überraschung. Ich lege viel Wert an, was ich esse und trinke. Deswegen reise ich in meine Tasche mit Zutaten, egal wo. Und die Kosmetik wenig. Ich brauche keine Schminkerei.
Man muss dazu sagen, bevor Graciela hier ankam bei mir, kam schon ein Paket. Ein gigantisches Paket, was der Postbote sich geweigert hat, selber hochzuheben. Er kam mit einer Sackkarre und meinte, hier, nimm. Er war sichtlich genervt von der Größe des Pakets und ich darf jetzt dieses Paket hier auspacken. Es scheint noch was für mich da drin zu sein.
Und guck mal, auch deine Schachtel ist nicht umsonst so genommen. Amodeo, la cucina della nonna.
Oh, ja.
Also ich liebe Naschen, ich liebe Pommes, ich liebe Chips und genau diese Patatas ja, Nana genau. Sind aus Senegalia. Mhm. Das ist Le Marque auch.
Das ist aber eine wunderschöne Dose.
Ja, ich mag gerne Dosen.
Ja.
Und Naschen ist schön.
Bolognese.
Genau.
Das ist quasi die Bolognese, die du für
Nelson
Müller gemacht hast. Ich bin sehr gespannt.
Das kann auch warten, dass Weihnachten kommt.
Bis Weihnachten?
Panettone.
Ist da Panettone drin?
Ja.
Geil. Ah, hier ist ja so viel drin. Oh, wow.
Du hast viele, da wo den Zugo, wo Bolognese war, gibt es auch noch anderes.
Ja, ja. Hier
Das ist mein Öl aus Apulien.
Dein Öl?
Mhm.
Ach nein. Also Leute, das ich kann ich wahrscheinlich jetzt schon empfehlen. Casa Pupapazza. Casa Pupapazza. Okay, was haben wir hier? Deutsche und Cabana?
Ja, das muss bunt sein in der Küche.
Was
ist
das?
Geile Rotwein von Donna Fugata. Es ist eine Tancredi aus Jahrgang 2017.
Ich sag mal so, dieses Gastgeschenk wird sehr, sehr schwierig zu sein, zu toppen. Für alle, die jetzt hier noch
aber
kommen.
Aber guck mal, wie visual schon schön gestaltet ist.
Es ist fantastisch,
oder?
Wir lieben es. Hier haben wir ein Rosé.
Ja.
Castello Bonomi.
Eine sehr, sehr gute Franciacorta Niveau. Ich dachte, passt gut mit den Dosen von den Patatas und dann mit der Patata selber als Aperitivo.
Hier haben wir Tonomio.
Thunfisch.
Ja, aber wieso ist das denn so rot? Hast du quasi eine Bolognese nur mit Thunfisch?
Ist Thunfisch, Tomaten und Auberginen.
Ah, okay, ich hatte erst so eine mit der Tonato-Soße, aber...
Nein, das ist für Nudeln, eine mit Fisch, eine mit Fleisch und da unten sollte eine mit Fungi, mit Pilzen.
Genau. Hier?
Ja.
Fungo mio.
Das ist aber auch eine geile Trüffel, hier? Trüffelpasta, Trüffel Tartufata und Trüffel Butter, aber die Trüffel sind aus Umbrien.
Und das hier?
Und das ist wenn du einmal die Vincis quasi machst, ja. Zu trinken und zum Begleiten.
Also
muss man gekühlt, ja.
Vielen, vielen lieben Dank. Also danke sehr, liebe Graciela. Nicht nur für die Geschenke, auch dass du hier warst. Wir gehen nämlich jetzt direkt in die Küche. Arthur wartet schon und dann sehen wir uns wieder, ich hoffe sehr, sehr bald, vielleicht hier im Podcast, aber auf jeden Fall gleich im Video. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, danke für die Einladung.
Tschüss.
Arrivederci.